herzliches Grüß Gott Ihnen allen. Ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen. Schön, dass Sie da sind, obwohl es so kalt ist vor Weihnachten. Sie haben auf Ihrem Platz ein kleines Engel gefunden, das Engel ist das Dankeschön von uns für Sie, weil Sie uns die Treue halten. Und das Engel hat unser Enkelkind, die Valerie, gemacht. Die war jetzt eine Woche krank und die hat eine Arbeitstherapie gebraucht. Und sie bastelt so gern und hat das Engel für Sie als kleinen Gruß. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, den Bruder Georg. Er selbst wird uns heute viel erzählen. Er wird uns heute selber viel erzählen. Auch was ich weiß mein Wissen nur vom Internet. Auch das ist heute ein Thema. Hinten haben Sie Bücher aufgelegt und Zeitungen gegen freie Spende. Kann man diese Bücher mitnehmen? Es geht da um die Gründerin eben von Cenacolo. Und ja, wir freuen uns sehr, weil das Thema Dankbarkeit, glaube ich, ist bei Ihnen ein großer Teil Ihres Daseins für die jungen Menschen. Gut, vielen Dank und danke.
Ja, gerne. Ein herzliches Vergelt's Gott. Hören Sie mich gut oder brauche ich ein Mikrofon? Es geht gut, oder?
Ja.
Ein bisschen muss ich mich entschuldigen, ich komme aus der buckligen Welt, nicht deswegen, aber meine Sprache ist so ein bisschen ein Mix. Na, ein bisschen kroatisch, ein bisschen steirisch, ein bisschen niederösterreichisch und den Senator reden wir zwischen Italienisch. Ein bisschen runder. Wenn die Italiener mich das erste Mal gehört haben in Italien, so, mamma mia, una persona molto duro, na, inquadrato, dann sagst du mir. Wenn ich nicht annehmen könnte, dass die Salatpflanzen mit Draht stehen. Das war bei uns so üblich, weißt du, die Tränen nicht, dass die Pflanzen in einer Reihe sind. Und das war für mich irgendwie komisch, dass die das nicht so machen. Zumindest bei denen nicht damals war. Na? Und die haben mich angeschaut und gesagt, die wachsen trotzdem. Na? Und das ist so ein bisschen auch ein Bild. Es muss nicht immer alles so sein, wie ich mir das vorstelle. Es geht auch ganz anders gut. Na? Ich bin sehr dankbar heute, dass ich erzählen darf, weil da haben wir das Thema Dankbarkeit schon. Wenn ich denke, vor einigen Jahren, das sind jetzt schon über 20 Jahre, aber dann wäre sie wahrscheinlich nicht glücklich gewesen, mich zu sehen. Viele Jahre war ich abhängig vom Alkohol, hatte eigentlich keine Zukunft. Gelandet, dann mit fast 30 Jahren in der Psychiatrie einen Zug zu machen. Weiß nicht, ich hoffe, dass Ihnen nicht so geht im Leben, aber vielleicht hat der eine oder andere schon mal erlebt, wenn man so 30.000 Kilo auf der Brust hat. Alles ist schwer, Aufstehen ist schwer, Leben ist schwer, es drückt einfach drauf, elendig. Und es wird kontinuierlich mehr. Es schiebt sich so vor sich hin. Ich glaube, bei mir war es irgendwie notwendig, Not zu wenden. Es war irgendwie auch notwendig, diese Erfahrung zu machen, ziemlich nach unten zu gehen. Ich hoffe, dass es bei vielen nicht notwendig ist, dass man im Leben etwas verändert, etwas zum Positiven rückt. Bei mir hat anscheinend diese Situation gebraucht. Und wenn ich heute sage Dankbarkeit, dann muss ich mich in erster Linie bei diesem Gott bedanken, dass er nicht aufgehört hat und nie aufhört, mich zu lieben. Und das ist das große Privileg, von dem ich heute die Kraft nehme, einen Gott zu haben, der mich nicht verurteilt, auch nicht in dieser Situation. Ich kann mich erinnern, dass der Psychiatrie war eine kleine Kapelle. Man kann sich das nicht vorstellen mit seinem Taket. Ich bin sehr katholisch, christlich aufgewachsen mit 7 Kindern in der buckligen Welt. Sehr einfach auch. Ich will nicht sagen, dass wir Hunger hatten, aber es war schon knapp. Es war schon knapp, diese 8 Kinder da vorwärts zu bringen, mit 8 Kühen im Stall. Der Papa war so ordentlicher Wurschler. Wie er das geschafft hat, wenn ich heute zurückdenke, kann ich mich nur beugen vor meinen Eltern. Ich werde es wahrscheinlich nie schaffen, diese Kraft zu haben, aus diesem Weg und so viel herauszuholen. Aber natürlich war auch viel schmerzhaft. Es war Gewohnheit bei uns in der Familie, und der Alkohol war immer Teil auf das Ganze. Großvater, Vater, das hat sich irgendwie so durchgezogen. Nelle guate di prima volta in questo paletto in amici, situazione di tatu che stanno, ma ne trovo in cui la nostra visto, cudo un tavolo, va a filanza. Würde sagen, dass meine Familie beschreiben würde ich ganz viel Liebe, aber auch ganz viel Leid. Weil natürlich hat man sich auch immer Sorgen gemacht und es war auch schwierig, die Eltern so anzunehmen, die Situationen. Trotzdem, es war damals gefangen, nur diese Situationen, die nicht in Ordnung sind, zu sehen. Und das war natürlich ein kleiner Teil von meinem Vater oder von der Situation. Heute, Gott sei Dank, hat sich der Horizont ein bisschen geöffnet und ich denke, 90% meiner Eltern waren perfekt oder gut, war wirklich liebevoll. Natürlich ein Teil, der dann nicht so toll war. Ich bin aber hängen geblieben an diesen Dingen, die nicht okay sind. Und das ist eine große Gefahr, vor allem wenn man so ein bisschen grübelt, leicht depressiv wird, traurig, nachdenklich, kann es einem passieren, man dreht sich immer so um die gleichen Dinge. Da bin ich Weltmeister, ich muss da immer aufpassen, ich muss mir da immer so durchschütteln. Die Italiener sagen, devi darti una scrollata. Das fällt mir sehr gut, das heißt so richtig durchschütteln, damit ich aus diesem herauskomme und meinen Kopf ein bisschen rausstrecke. Beschreibt das immer so, unser Leben in der Gemeinschaft, die Burschen, von denen ich dann erzählen werde, auch von der Mutter Elvira, unser Leben war irgendwie so gefangen in einem Schacht. Stellen Sie sich das mal vor, so ein Rohr, und dann guckt man da hoch und überall kommst du da nicht raus und oben sitzt da. Und dann denkst du, das ist das Leben, dieser kleine Ausschnitt. Und Senator ist wirklich so, wenn man das so bildlich darstellen kann, so ein Rauchwurschel, dann schiebt er an und der andere geht das auf die Schulter und so hilft man sich raus, um hoffentlich eines Tages den Kopf rausstrecken zu können. Das heißt dann, kommst du raus, da merkst du, das ist alles Leben. Das ist alles möglich, das gehört alles dazu. Nicht dieser kleine Teil, der dich traurig und zornig und unglücklich macht, sondern es gibt viel, viel mehr Leben. Und da bin ich sehr dankbar. Ich habe gesagt, danke dem lieben Gott. Ich möchte aber vorher noch danke der Mutter Gottes sagen. Und wenn Sie mir erlauben, würde ich gerne die Grüße Zeit zu Maria beten. Senator ist so üblich, ob man Fußball spielen, ob man Wolfgänger, ob man essen, egal was wir tun, es wird vorgebetet. Und das würde ich jetzt gern tun. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet sei zu Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter der guten Hoffnung, bitte für uns. Padre, Filho, Spirito Santo. Amen. Dankeschön. Danke der Mutter Gottes, denn sie hat ein ordentliches Schäufel mitgeholfen. Meine Mama war eine große Marienverehrerin und sie hat oft erlebt, bei so vielen Männern im Haus hat doch so einen Berg Wäsche gehabt zum Bügeln. Denken die Leute bei der Feuerwehr, und die waren gerade nicht so die Ordentlichsten. Also, es war auch so, dass sie die Sache irgendwo sammeln hatten müssen und dann. Und ich habe immer gesehen, auf ihren Lippen, trotz der vielen schwierigen Situationen, von dem es mehr zu gehen. Na, natürlich in meiner Zeit, wo ich gefangen war im Nachtleben, im Alkohol, in der Vergnügung und so weiter, habe ich das schon gesehen, aber auch nicht registrieren wollen. Irgendwo so die Tür zugehauen, gedacht, ja, soll beten und avanti, weg von dem Ganzen. Weil man eben dachte, man muss irgendwie mehr rausholen oder mehr leben. Ich denke, heute vielen jungen Menschen geht es so. Man will irgendwie diese Normalität entfliehen und rausgehen aus irgendwo, wohin wissen wir dann alle nicht. Aber einfach mal weg, wieder verlorene Sohn. Basta, voglio andare, es ist genug, ich muss weg. Und dann geht das irgendwie sehr schnell, dass man dann irgendwo im Schweinestall landet. Jesus hat uns damals schon erzählt. Und so geht es mir immer wieder. Nicht nur damals, als ich vom Alkohol zum neuen Leben gefunden habe, auch jetzt. Jeden Tag. Oft sind so Situationen, wo ich wieder so ein verlorener Sohn bin. Wo ich wieder weggehe von dem, der mich liebt, wo ich eigentlich eine Situation bewältigen könnte, mich überwinden könnte, ein Vergebungswort sagen können, ein Danke, dankbar sein für das Frühstück, für die Milch, denn es ist nicht so einfach für uns, dass sind so zwei Leute im Stall, die sich unter Frühstück kümmern, die Milch in die Küche bringen, den Ofen einheizen, das ist ein sehr einfaches Leben. Einfach diese Dankbarkeit zu haben. Und meine Mama, Das ja viel gebetet und sehr viel geliebt noch. Es ist nicht einfach, wenn man einen Sohn hat oder mehrere eigentlich, wo irgendwie nicht so läuft im Leben. Es ist sehr traurig, es betrifft die betroffenen Jugendlichen auch. Ich denke heute die jungen Menschen auch hier in der Stadt, vielleicht gefangen die ganze Woche vom Internet ins Bett kommen oder von der Droge oder von Alkohol oder alles zusammen. Oft ein Mix, es drückt oft drauf bei den Müttern. Ich bete ganz viel für die Mütter, weil ich denke, eine Mama hat, ja, eine Mama ist eine Mama, da gibt es einfach nicht eine große Beschreibung. Das Wort Mama, da ist eigentlich alles drin. Leiden können, Hoffnung geben können, umarmen können, aufrichten können, aber auch wirklich auch vor Wahrheiten zu stehen und irgendwo auch hilflos da sein. Das war bei meiner Mama oft schon. Ich kann mich erinnern, wenn ich so meine Autos zum Schloss gefahren habe, damals in der Cooking Welt war das so üblich, 1980, 85, so war die Golf-GT-Zeit, viele Bacardi Cola und viele PS, und es sind vier oder fünf meiner Freunde gestorben, innerhalb von 5 Jahren. Sie haben Motorrad und Autounfälle gestorben. Ich hatte selber ganz schwere Unfälle, bin auch vorne bei der Scheibe rausgeflogen, das Auto überschlagen. Ich weiß nicht, warum ich heute noch lebe. Ich bin immer mehr der Meinung, es war meine Mama. Ich glaube, diese Ave Maria, so unscheinbar und vielleicht auch für sie manchmal so hilflos oder so irgendwie passiv. Ich glaube, das war nicht passiv. Ich glaube auch heute, wenn wir jede Ave Maria beten, dass das wirklich eine Kraft bringt in die Welt hinein zu den Menschen, vielleicht nicht immer gleich sichtbar. Denn es hat ja lange gedauert, auch bei meiner Mama. Sie hat es dann gar nicht mehr erlebt, dass sie sehr früh verstorben ist, dass ich einen neuen Weg begonnen habe. Aber sie ist ganz nah bei mir, eine ganz enge innige Beziehung mit ihr. Und sie war aber immer die, auch trotz der Schwierigkeiten, der Unfälle, des Windes, des Geldes im Haus, war sie trotzdem dieser Ruhe wohl. Bei uns war es nicht üblich, sich körperlich Kontakt zu pflegen zwischen Eltern und Kindern und so. Aber ich kann mich erinnern an so eine Geste von meiner Mama. Das spüre ich heute noch. Da war gerade ein schwerer Unfall und die Polizei war im Haus und irgendwie war ich total verzweifelt und sie hat nur so gemacht. Und das hat mir irgendwie gezeigt, irgendwie schaffst du es. Irgendwie schaffst du es. Das war nur so eine kleine, das vergeht sich nicht. Wenn ich heute manchmal traurig bin oder wenn es manchmal schwer wird, und das kann schon mal vorkommen, ich habe inzwischen 30 oder mehr Leute bei uns aus vielen Situationen, manchmal wird es trotzdem schwer, auch wenn wir versuchen, es Gott zu geben, es bleibt halt trotzdem wie eine Weltarbeit auch zu tun. Und manchmal drückt es drauf. Und das ist schön, wenn man sich so erinnert. Das ist irgendwie auch, wenn man abends schlafen geht, im Polster, den Kopf im Polster legt, so zu wissen, die Hand Gottes hält mich. So ein bisschen, ich stelle mir das manchmal so vor, dass der liebe Gott, dass ich meinen Kopf da hinlegen kann, trotz aller Schwierigkeiten, wenn man so in die Welt fliegt, es belastet viel. Krieg, Hass, was weiß ich, junge Menschen, Familien, die auseinandergehen, habe ich gerade selber auch wieder erlebt von ganz lieben Menschen, wo man auch schwer nachvollziehen kann, dass da immer noch so ein Stück rausreißt. Und da bin ich sehr dankbar für die Menschen, die für mich gebetet haben und für die Familie, die mich trotzdem nicht fallen lassen. Und bin auch sehr dankbar, dass ich eine Schwester habe, die auch wusste, wie man mir hält. Denn die war nicht sehr gemütlich. Die habe ich nicht einmal rausgeschmissen. Und trotzdem ist sie immer wieder gekommen. Und hat gesagt, Georg, ich schaue nicht zu, wie du stirbst, du musst was machen. Und sie hat immer wieder versucht, all die Jahre, auch alle meine anderen Geschwister, es ist nicht leicht, einem, der da drinnen ist, zu helfen, der will die Hilfe nicht. Einen Süchtigen zu fragen, was willst du, ist die Frage schon falsch. Der kann es nicht entscheiden. Würde das können, wäre nicht abhängig. Und deswegen ist es schwierig, wenn ich heute den Süchtigen freilasse, was willst du, bist du zum Arzt, bist du in der Apotheke, holst du die Methadon? Der kann nicht, der ist wie ein Gefangener, wie eine Marionette. Der braucht Menschen, die mit beiden Beinen auf der Erde stehen und die wissen, wo es lang geht. Denn was ist das Problem der Sucht? Das größte Problem der Sucht ist, wenn ich in einer Schule bin und Drogenprävention mache, schreibe ich es auf die Tafel, manchmal finde ich gar keine mehr, das ist immer noch Biber, die Frau Lehrer wird es wissen. Und manchmal suche ich verzweifelt nach einer Kreide, aber so finde ich eine, und dann schreibe ich eben drauf, Droge ist Lüge. Und wenn ich sage Droge, dann meine ich alles, vom Internet bis zum Alkohol, von all unseren Gewohnheiten, Süchten, Abhängigkeiten. Und das ist Lüge. Und da wegzukommen ist ganz, ganz schwierig. Denn ich war früher auch bei einem Therapeuten oder bei einem Priester, bei einem Seelsorger. Aber den habe ich auch das Blaue vom Himmel erzählt. Er hat mir nette Befunde geschrieben und ich habe mir gedacht, will ich jetzt nicht aussprechen. Na, da hat es mich eher, um das Bein auszudrücken. Und das war eben eine Taktik, weil meine Familie war dann irgendwo zufrieden, so den Willen zu zeigen. Ich bin sogar manchmal am Sonntag in die Kirche gegangen. Wenn ich Freitag, Samstag gezogen habe, zwei Tage, dann war das taktisch nicht schlecht. Denn wenn ich am Sonntag auch mit zwei Promille in die Kirche geschleppt habe, dann war es ein bisschen wieder, der Vater wollte einmal ordentlich schießen beim Mittagessen, Mama hat das eh gemacht, aber meistens haben sie gesagt, und so habe ich mich halt irgendwie durchgeschummelt durch den Ganzen. Und das können Jugendliche ganz gut, von denen ich dann nachher erzähle, wie man die Eltern aufspielt, wie man auch Sozialeinrichtungen aufspielt, damit man sich durchmanipuliert. Ich habe keine Leute, die sind 30 Jahre in die Pension, das sind aber nicht da. Das sind nur, man kann sehr gut damit spielen. Und da braucht es Leute, mündige Personen. Und das ist ein bisschen ein Neid auch für mich. Ich glaube, wir sind alle gar nicht so mündig, ich will niemand was unterstellen, aber ich glaube, die Gesellschaft als Ganzes ist gar nicht so mündig, wie wir gerne sein möchten. Ich glaube, wir sind trotzdem auch sehr zerbrechlich. Wir sind eben auch Menschen. Und wir haben oft nicht dieses Rückgrat, mit vielen Versuchungen, mit vielen Dingen klarzukommen. Das ist gar nicht nur bei den Jugendlichen. Auch viele ältere Leute kommen nicht mehr hoch. Google, Google und Co. nehmen uns alle. Wenn ich da gerade reingegangen bin vom Parkhaus, da stehen die Leute, da sehe ich, der geht da rein in die Maschine. Na, wenn ich mit Zug fahre, kann ich jetzt nicht da stehen, aber ich fahre mal mit Zug, die Leute, die sitzen, die Füße oben und dann so die Maschine. Unglaublich. Also schwerste Abhängigkeit, richtig, das nimmt nicht mehr, selbst Termin. So unglaublich. Vor 14 Tagen war eine Mama bei mir mit einem kleinen Sohn, der hat mich beobachtet, der war auch nur in dieser Maschine. Sag ich zu der Mama, ja, schalt mal aus. Ja, das will er nicht. Jetzt weiß ich eh. Schalt mal trotzdem aus. Schauen wir mal. Der schreit, flucht, tritt hin auf die Mama, eine Aggression ohne Ende. Sag ich, meine liebe Mama, ich will dich nicht schockieren, aber der hat mehr Entzugserscheinungen als ein Heroinsüchtiger. Und das könnte eigentlich eine Motivation sein, die Dinge auch ernster zu nehmen, dafür zu kämpfen. Natürlich ist es einfach, wenn mein Kind keine Ruhe gibt, und er ist schon drinnen da. Aber dabei will ich nicht stehen bleiben. Ich will bei dieser Dankbarkeit bleiben, weil es wirklich das Gebet war, das es möglich macht. Und es ist auch das Gebet, und jetzt bin ich bei meiner Mama. Ich habe nämlich wieder eine Mama bekommen, der liebe Gott ist großzügig. Meine leibliche Mama ist sehr früh gegangen. Ein Herzproblem, ich glaube, es war doch sehr viel, sie ist knapp über 60 geworden. Sie hat es dann eben nicht mehr erlebt, wie ich in die Gemeinschaft eingetreten bin. Aber ich denke, sie wusste es. Durch ihr Gebet war immer eine Mama der Hoffnung. Trotz allem Leid. Und der liebe Gott hat eine andere Mama geschenkt, eine Italienerin. 1,50 Meter groß, aber voller Power. Ich würde mir so wünschen, dass sie sie mal erlebt haben. Hat jemand erlebt, das soll ich schon mal? Sie war ja auch in Wien, bei der Wien-Mission damals, wann das war, 2004 oder weiß ich nicht, im Stephansdom, Kardinal, sie war auch in Österreich auch unterwegs. Sie hat das Glück gehabt, viele Jahre mit ihr zu verbringen. Die Bittgart, momentan hat sie, glaube ich, 40 Kilo und seit Jahren schwer krank, wird betreut von unseren Ordensschwestern in Italien. Ich glaube, sie ist so zwischen Himmel und Erde. Ich glaube, sie sollte schon längst oben sein, aber wenn dann in 70 Häuser die Schenator, Bursch und Mädel wieder alle beten, dann bleibt sie halt doch noch ein paar Monate, ein paar Jahre, dann ist sie wieder da. Ich denke, sie wäre schon froh, wenn sie nach Hause gehen würde, in die ewige Freude, in die ewige Liebe. Das ist sicher so. Aber ich denke, sie hat noch einen Auftrag. Man hat so das Gefühl, sie geht da durch ein riesiges Kreuz durch. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sie noch da ist. Es ist ja auch nicht so, früher war sie die Charismatikerin, die in der ganzen Welt unterwegs war, sie hat sich verbraucht, ohne Ende. Ich kann mich erinnern, da ist keine Grippe oder keine irgendwas hat sie stoppen können, nach Brasilien, nach Afrika, die ganzen Häuser, die ganzen Burschen, die waren da, die waren da, und sie war immer voller Power. Aber, das war der Kern des Ganzen, was mich so berührt, ist ihr Herz. Denn sie ist genauso in einer schwierigen Familie groß geworden, auch mit einem Vater, als Alkoholiker. Und das gibt mir sehr viel Hoffnung, denn das zeigt mir immer, man kann auf jede Tragödie so oder so reagieren. Man kann aus diesem Trauma selbst nach unten gehen, aus den verschiedenen Traumas des Lebens. Man kann aber auch wachsen dadurch. Eine Mutter wird, die hat gesagt, ich küsse meinen Vater, die Küsse. Denn er war der Erste, wo ich lernen habe dürfen. Es war der Erste, wo ich wirklich auch wachsen habe können. Und das hat sie gemacht. War nicht einfach. Sie hat gesagt, wenn der Papa manchmal am Abend riecht, da hat sie gesagt, riecht ein bisschen nach. Hol mir Zigaretten und sie muss das kleine Mädchen da raus und in das Wirtshaus und sich verspotten lassen, weil der Papa zu Hause wieder betrunken ist. Sie sagt, es war aber unglaublich, sie hat es nie so als eine Aggression erlebt, sondern sie wusste immer, das ist jetzt was, was muss ich machen. Das ist natürlich auch eine besondere Gnade, wenn man das kann. Und dann mit 17, 18 ist sie weggegangen, denn sie hat gespürt, Gott ruft sie. Sie ist in Zug eingestiegen, damals in der Nähe von Turin, und sie hat erzählt, wenn sie in Zug eingestiegen ist mit ihrem kleinen Plastiksackerl da und wollte ins Kloster eintreten, weil sie wusste, Gott ruft sie. Sie ist bei der Kirche immer rausgestanden, damals hat sie keine Schuhe, hat sie gesagt, hat sie mir erzählt, und ohne Schuhe durfte sie nicht in die Kirche rein. Aber sie hat immer hinten gebetet bei der Lourdesgrotte. Und dann hat sie eines Tages gespürt, wie sie im Gebet eben sagt, sie muss der Gott ins Ritter kommen brauchen. Und das hat sie dann konkret ernst genommen und ist dann den Weg gegangen. Gott sei Dank ist sie damals 1983 in den Zug eingestiegen. Nächstes Jahr sind zum 40 Jahre. Und sich vorstellt, sie wäre nicht eingestiegen. In 70 Häusern auf der ganzen Welt, die vielen Jungen, tausende junge Menschen, Familien würden nicht leben. Ich glaube nicht, dass ich heute noch leben würde, möglicherweise, weiß es nicht. Aber schwierig, wenn ich meine Burschen anschaue, die kommen von allen Drogen dieser Welt, wo du merkst, da gibt es eigentlich kaum mehr Hoffnung, da hat die Mutter Lehre angesetzt. Sie ist ins Kloster eingetreten, war Kindergärtnerin, wunderbare Köche, Mangiare Italiano, das war immer, die kann wirklich gut kochen, hat uns immer aufgekocht und unglaublich, was sie da rausgezaubert hat, auch aus wenigen Dingen. Das war ihre Kunst, die immer aus ganz wenigen Dingen etwas Wunderbares zu kochen. Und das hat sie wirklich beherrscht. Aber sie hat gespürt, dass in diesem Weg, denn ihre Mama damals beim Zug hat tatsächlich so Holzbandbotteln gehabt in Italien und sie ist doch nicht nach und sagt, Rita, wo geht's denn hin? Und sie hat sich nicht umgedreht. Wie ist in den Zug eingestiegen? Nicht, weil sie ihre Mama nicht liebte. Sie liebt ihre Mama über alles. Sie liebt auch ihre Familie. Aber dieser Ruf in ihrem Herzen, dieses brennende Herz war viel, viel stärker als alles andere. Sie wusste, sie muss da jetzt einen Schritt setzen und ist damals weggegangen. Und dann im Kloster, nach einigen Jahren, vielen Jahren, hat sie gespürt, da brennt noch mehr da drinnen. Und ich denke, das ist so das, für mich das Wichtigste des Christseins, das Wichtigste des Menschseins, dieses brennende Herz. Denn wenn das nicht liegt, alles andere wird dann irgendwie Struktur, Planung, wir schaffen das sehr schnell, ich weiß nicht, wie es bei euch ist in dem Fall, aber man schafft es innerhalb von 2 Stunden, den Heiligen Geist zu eliminieren. Man schafft es sehr schnell, mit lauter Ängsten, Sorgen, Schwierigkeiten, könnte ja sein, und warum, und sollte er, und so, kann schnell passieren, dass dann dieses brennende Herz, irgendwo, sehr schnell, erlöscht ist. Der Heilige Geist wartet geduldig vor der Tür und denkt sich manchmal, ach, na, bis wir wieder Ja sagen, denn Gott ist so. Mutter Mira hat das immer so geschrieben, dass die Tür zu unserem Herz hat nur innen die Klinke, die Schnalle. Und wenn ich sie nicht aufmache, er wartet, nicht so, dass er nicht da ist. Er war auch da, eine 15 Jahre Abhängigkeit. Nur ich habe ihn nicht öffnen können. Und diese Sehnsucht, Spiritus, das ist alles sehr verwandt. Wenn heute die Leute abbrechen, suchen in allen möglichen Dingen, dann ist das eine tiefe Sehnsucht in unserem Herzen. Das ist grundsätzlich positiv. Natürlich, wenn man dann an solchen Stellen sucht wie ich oder wie heute viele Leute, bei Google, Google und Co., ohne das jetzt zu bewerten, ist die Gefahr natürlich groß, dass du diese Flamme, die ja da ist, immer mehr zumachst, das aufmachst. Und Mutter Lira hat dieses Brennen immer mehr und sie hat gebetet und gebetet, weil sie merkte, wenn sie durch Turin gegangen ist, das Kloster war dort in der Nähe, vorher, wie vielen jungen Menschen es nicht gut geht. Weiß nicht, wie ihnen geht, wenn sie durch die Stadt gehen. Man diese Gesichter manchmal anschaut, wie angespannt oder wie verzweifelt, oder wenn man dann ein bisschen in die Szene geht, wo auch viele Drogen sind und so weiter, wie oft junge Menschen, wunderbare, hübsche Leute dann irgendwie veraltern, irgendwie, wie soll man sagen, entstellten, nicht das sind, was sie sind, jugendlich, fröhlich, zufrieden. Das ist eben genau das. Und das freut mich immer, wenn ich meine Burschen, ich sage meine Burschen, aber wenn ich wieder sehe, wie die nach einigen Monaten wieder eine Freude bekommen im Gesicht, wenn sie bei den Vorgesprächen sind in Wien am Hauptbahnhof, dann schaut es noch nicht so aus. Aber wenn dann der Weg gegangen wird, dann merkt man, wie das wieder durchbrechen kann. Mutter Lira wusste das, denn sie hat die Leute dort gesehen und sie hat gespürt, ich muss was tun. Und das ist für mich so die Botschaft. Ich muss was tun. Ich soll was tun. Muss es in meinen Worten auch ein bisschen draußen. Sag mal, ich sollte was tun. Ich darf was tun. Na? Und sie hat das gespürt. Und was mich so fasziniert, sie war nicht die, die mit dem Finger zeigte. Das passiert mir manchmal. Die Kirche sollte, der Pfarrer sollte, der Bürgermeister sollte, die Politik sollte. Und man übersieht dann oft, dass da 13 Jahre zurück sein. Georg, mach mal bei der Messe. Na, wer es so macht, denkt, na, der müsste und der müsste, das wird bei Ihnen wahrscheinlich nicht so vorkommen, das ist meine Meinung. Na, bei Ihnen wird das wahrscheinlich in dieser Besinnung auf sich festgezogen sein. Na, der Ehemann oder die Ehefrau oder die Kinder, Enkelkinder, werden da vielleicht sitzen, oder die Nachbarin, die gerade über den Weg gelaufen ist, die ständig den Radioauftrag hat, oder sonst irgendetwas. Auf jeden Fall, das fasziniert mich an der Mutter Elia. Sie sagt, ich möchte was tun. Natürlich hat sie gesehen, man könnte auch in anderen Organisationen was tun, aber sie hat gespürt, in meinem Herzen brennt. Und wenn sie in meinem Herzen brennt, dann kann ich nicht erwarten, nachdem ich mit dem Finger zeige, dass bei dem auch brennt. Brennt vielleicht ganz was anderes, vielleicht der Kopf. Und sonst irgendetwas. In meinem Herzen brennt. Und das Evangelium ist geschrieben für wen? Für mich, für den, der es liest, für den, der es betrachtet. Das ist eine Botschaft von Jesus Christus. Von Jesus Christus. Und der Herr hat das ernst genommen. Und es war schwierig im Kloster, das zu vermitteln. Sie ist immer wieder hin, dass die Frau Oberin nicht spielt, ich muss nicht was tun, ich bin Jugendlich, ich muss was machen. Und die Frau Oberin, natürlich in ihrer Weisheit, hat gesagt, na, fällt mir noch ein Jahr. Na? Gut, ist auch gut, wenn die Dinge reifen. Denn wenn wir so ein Brennen haben, das kann manchmal auch ein Schlupfwort sein. Deswegen ist es schon wichtig, wenn man dann ein bisschen in der Gemeinschaft hat, oder lernt es. Wenn bei uns zum Beispiel einer Priester werden will, dann muss er Geduld haben. So an die 15 Jahre in der Stadt, bis so weit ist. Einfach um zu schauen, ob das auch wirklich etwas ist, was kommt. Dann tust du mal ein Jahr studieren, dann schickt sich das 3 Jahre nach Brasilien, dann tust du wieder ein Jahr studieren, dann lebst du 2 Jahre mit den Drogensüchtigen zusammen und dann sieht man, ob deine Berufung eine Berufung ist. Nicht alles sofort, nur der Wirt darf nicht nachmachen, ein Jahr Wirtschaften bei der Frau Oberin. Frau Oberin, wir müssen was tun, so junger Leid. Fällt man mal ein Jahr. Und das ist logisch, ich konnte mir nicht vorstellen, wie kann ein Ordenschef, der nicht studiert hat, nicht Psychologie, keine Ahnung hat von Drogen oder sonst was, wie kann ich den jungen Menschen helfen? Natürlich haben die gedacht, was will der? Die hat den Krieg, die will irgendwie aus dem Kloster weg oder was auch immer. Aber sie hat nicht nachgegeben, 10 Jahre lang. Und sie sagte, sie hat doch geweint in der Anbetung, weil diese Menschen waren in ihrem Herzen, sie wusste, diese Mütter, die weinen zu Hause, diese Jugendlichen. Es ist etwas zu tun. Die Ärmel hochzukrempeln. Und sie hat dann nach 10 Jahren die Erlaubnis bekommen, denn die wären nicht weggegangen, ohne das okay. Sie hat ihre Gelübde gehabt, sie hätte nie gesagt, ich bin eine. Sie hat das nur gemacht mit dem Segen. Und das war dann nach 10 Jahren, war es soweit, die Oberin hat sich auch schon die Karone, jetzt soll einmal marschieren, soll sich mal die Nase anlaufen. 2 andere Schwestern sind mitgegangen und sie haben sich gedacht, haben, sie haben gesagt, okay, die wissen nicht wohin, wie, was, wann, die werden eh bald wieder da sein. Na, wenn es kalt wird, werden sie bald wieder zurück sein. Sind nie mehr wiedergekommen. Also schon dann das Kloster wieder besuchen, aber in dem Sinne nicht. Sie hat dann eine alte Kruchhude vorgefunden, in Saluz auf einem Hügel, heute wunderschöne Gegend, da sieht man auf dem Mont Viso, ein fast 4000 Meter hoher Berg in Piemonte, wo sie begonnen hat. Alte Kruchhude, in der buckligen Welt würde man sagen, wo es schon Hund hinschickt. Wirklich eine verstungene alte Hütte, die war so am Start, auf der Höhe oben, da hat man da ganzen Dreck hingebracht und so. Und sie hat damals im Kindergarten gearbeitet und der Bürgermeister hat gesagt, wenn es willst, dort kannst du mal beginnen. Mensch, schauen wir mal, was das wird. Sie hat immer Menschen auch gefunden auf dem Weg, das muss man dazu sagen, die daran geglaubt haben, die Vertrauen hatten. Und siehe da, die ersten Menschen, die kommen, sind dann Drogensüchtige, Zerstoffene. Die haben sind durch eine Ordensschwester, vielleicht können wir ja Geld abluchsen oder mal was zu essen kriegen und dann schauen wir. Und die Mutter Elia hat aber nicht den Drogensüchtigen gesehen. Und das ist für mich persönlich, hoffe auch für Sie eine Einladung. den Menschen zu sehen, egal wie, auch in einem aggressiven Menschen, auch in einem, egal was ein Mensch macht, es ist ein Kind Gottes. Vielleicht ein verwirrtes Kind Gottes, ein gewalttätiges Kind Gottes, aber es ist ein Kind Gottes. Und das hilft mir manchmal in der Betrachtung, um nicht stehen zu bleiben am Verhalten eines Menschen, sondern tiefer zu schauen, der sich nicht geschafft hat, die Tür zu öffnen und dadurch viel Aggression entstanden ist. Die Mutter, jeder hat das gesehen und die Burschen haben das gespürt. Die haben gespürt, da ist nicht Fee und Verurteilung. Jetzt sagt, komm, ich weiß nicht, wie, wo es war. Sie wusste auch nichts von Drogen, habe ich gesagt. Und sie hat alles sehr schmerzhaft gelernt. Sie hat dann den Burschen dann vielleicht einmal ein paar Lire gegeben, wenn er was gespendet hat. Und hat gesagt, fahr dort hin und hol das. Und was ist passiert? Das Auto war weg, das Geld war weg und der Bursche war weg. Also hat sie gemerkt, es hat alles Schmerzhaftes durchgelebt, was ein Drogensüchtiger ist, wie der funktioniert, welche Schauspieler ich sein können. Wir können bei der Mama so sein, beim Papa so sein, in der Schule so sein. Wir können immer wieder machen. Wir machen Musical zu dem Thema. Wie schwierig es ist, diese Maske abzulegen, der zu sein, der du bist. Und Mutter Lira hat das sehr leidvoll erfahren. Und was ist aber passiert? Sie hat immer wieder weiter gebeten. Sie hat sich hingekniet und die Buben haben mal gesagt, wie was gemacht? Die Struktur hat sich dann erst entwickelt, weil die Burschen so positiv mit dir, Mutter Lira, nicht da irgendwelche Drogen. Weil es gibt ja nicht, du hast so eine Lebensfreude, vielleicht hast du irgendetwas, was wir nicht kennen. Wieso? Wir reden da oben im Grubbund und du bist mit einem Feuer unterwegs. Und diese Freude hat sie überzeugt, die Burschen. Und du hast das wohl mal abgebetet. Und sie hat gesagt, komm, wir nicht. Und die Ersten haben begonnen, in der Früh die Anbetung zu kommen und haben gesagt, was ist das beste Stück Brot? Wir glauben doch nicht an Gott oder an Jesus Christus. Und das macht nichts. Ich glaube für dich, ich vertraue für dich, ich bete für dich. Das Einzige, was du tun solltest, mir zu gehorchen. Versuch es einfach. Lass dich drauf ein. Und das ist auch das, wenn Jugendliche zu uns kommen, wo uns jetzt wir sie bitten. Hab Vertrauen, denn mehr können wir nicht tun. Hab Vertrauen, das ist ganz, ganz schwierig in der Abhängigkeit, das zu haben. Und sie hat da die Kurve und das probiert, und schon langsam kam Leben in die Bude. Die sind in der Früh ins Gebet gegangen, raus, der eine Frühstück gemacht, Gemüsegarten, der andere merkt, er war früher mal Maurer, der hat angebaut, das Haus zu verputzen. Wenn Sie heute mal in Italien sind, kommen Sie vorbei bei uns. Dieser Hügel hat sich verwandelt in eine Oase. Alles aus den Süchtigen aufgebaut. Und 70 Häuser weltweit haben sich verwandelt, denn alle unsere Häuser waren eigentlich Fruchtboden. Auch in Kleinfrauenheim, wo ich heute lebe. Das war so eine kleine Ecke auf der Fahre. Jede Fahre hat früher auch auf der Wirtschaft dabei gehabt. Und wir haben diesen Schacht da umgebaut, wo heute eine schöne Kapelle ist. Wir haben auch inzwischen ein neues Haus dazu gebaut. Aber wir sind eigentlich immer auf diesen Kleinen entstanden. Und Mutter Lira hat es uns immer so verglichen, und immer gesagt, dein Leben ist eine Ferne. Das Wertvollste, was es gibt. Jedes Menschenleben. Und es kann schon sein, dass es mal runterfällt und trägt. Und sich wälzt. Und verschmutzt wird. Aber es bleibt immer eine Ferne. Egal. Es wird nie diese Wahrheit, dass wir Tempel des Heiligen Geistes, Tempel Gottes sind, wird sich nie erinnern können, bei jedem Menschen. Und auch das hat sie vertraut. Deswegen war sie bereit, diesen Weg zu gehen. Und dann war das Haus so voll, dass sie immer mehr kommen. Die haben gesehen, das funktioniert. Dann sind Leute gekommen und gesagt, du, ich habe jetzt Haus in der Nähe von Saluzzo, bist du nicht dort? Und das hat sich bis heute bewährt. Wir haben kein Finanzierungskonzept, wir haben keine Finanzierung. Ich wundere mich auch selber, wie das funktioniert. Und Gott sei Dank, ich erlebe es immer wieder neu. Wir haben noch nie was zum Essen gekauft in Kleinfrauenheit. Oder Lebensmittel oder Kleinfrauenheit. Die Dinge kommen, wir leben auf der Vorseite. Die Mutter Lira hat den lieben Gott herausgefordert. Hat gesagt, lieber Gott, ich gebe mein Leben bis zum letzten Cent. Ich werde alles tun für diese Jugendlichen. Ich werde von meinem nichts zurückhaben. Aber du kümmerst dich nicht an die Menschen. Und das tut er. Das tut er. In all unseren Häusern kann schon mal sein, vor dem Sommer haben wir es ein paar Mal gehabt, dass einmal einen Monat kein Kaffee da ist. Aber ich würde euch wünschen, die Jungs zu sehen, wenn der erste Espresso wieder getrunken wird. Oder wenn wir Freitag warten und dann müsste man zu uns kommen, Samstag in der Früh. Siehst du 30, 20, 25-jährige glückliche Menschen mit einem Butterbrot, mit Marmelade und einer Tasse Milchkaffee. Menschen, die vielleicht früher vor einem vollen Kühlschrank standen sind, jammert und gemerkt, es ist nicht so, es ist nicht so. Und nicht zufrieden war, nach einem schönen Fasttag jetzt, wo es so kalt ist und Freitag ist es Tag. Ganzen Tag mit Brot und Tee, und wir haben uns auch immer, wie könnt ihr was essen? Nein, wir wollen das so machen, und der Lira hat uns das gesagt, wir wollen das versuchen. Wir wollen das versuchen, da zu widerstehen. Und gerade der Süchtige kann nicht. Denn den treibst du dahin und dahin und dann steht der wieder an der Ecke und der. Bei mir war das immer so. Dort noch stehen bleiben, bei dem Lokal noch achten, dort. Kannst nicht. Und ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft heute sehr so geworden ist. Bisher nicht da gut, dann gehen wir durch, dann will ich durch. Wir sind oft sehr unfähig geworden, wirklich standhaft zu bleiben. Standhaft zu bleiben und wirklich den Weg weiterzugehen. Und Mutter Elvira hat das versucht, mit all ihrer Energie. Die hat auch immer die Eltern herausgefordert. Denn das war für die Eltern auch so, die wollten ihre Kinder da abgeben. Gott sei Dank kümmert sich jemand um diese Menschen. Und dann das Leben so weiterleben wie vorher. Und sie hat sie immer herausgefordert. Sie hat gesagt, ja, bekehrte Eltern, geheilte Kinder. Sie hat immer versucht, auch die Leute mit einzubinden. Wir haben jetzt am Samstag, Sonntag wieder ein Treffen, wo aus der ganzen Welt die Mütter und Väter unserer Burschen kommen. Das ist eine riesen Anspannung. Ich bin schon am Beten, ich hoffe, dass alles gut geht. Viele freuen sich, das erste Mal nach Jahren wieder den Papa zu machen. Und vielleicht einmal in die Augen schauen und sagen, das tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe so viel kaputt gemacht. Manche haben Häuser verloren, manche haben Menschen verloren. Manche waren in der Gewalt auf der Straße. Katastrophal, wenn die Droge der Teufel wieder nicht nur den Jugendlichen zerstört, sondern die ganze Familie im Leben unterschafft. Denn weiter, wenn ein Problem mit den Kindern ist, dann kommt man zwischenmenschlich, die Ehe streit, Schuldzuweisungen, du bist schuld, du warst zu gut, du warst zu streng. Und genau das ist das, wo wir versuchen zu vermitteln, das nicht zu tun, sondern in der Krise zusammenzuhalten, in der Krise sich hinzusetzen. Gemeinsam zu beten. Wie viele Mütter habe ich ja noch 2-3 Jahre gebetet, was eine Riesenüberwindung ist für viele Menschen, oft für die Väter noch viel mehr, der hinsetzt und einen Rosenkranz beten. Und siehe da, nach 1-2 Jahren ist der Bursch in den Anfang. Ich habe jetzt Leute gehabt, die sagen, nein, in meiner Familie hat nie jemand gebetet. Weil ich sage ja immer, wir kommen nur durchs Gebet in die Gemeinschaft. So stimmt nicht, hat er gesagt. In meiner Familie hat noch nie jemand gebetet. Na, warte mal. Na, und siehe da, dann haben wir so ein Fest gehabt in Kleinfrauenheim, dann war die Oma da. Oh, ich bin jetzt 20 Jahre mit dem Burg. Aha. Dann habe ich gesagt, aha. Also diese Ave Maria mit unserer, den habe ich immer mit, ohne den gehe ich nicht auf Haus. Diese gegrüßte Seite Maria, das ist ein Kraftquelle. Und dieses Meditativ, ich habe auch Leute bei uns, die nicht getauft sind, die vom Glauben nichts gehört haben, die sich hinknien in der Früh und diese 50 Ave Maria beten. Wir tun dann immer wieder singen zwischendurch. Und du merkst, glaube ich oder nicht glaube ich, sie machen das aus Vertrauen. Sie verstehen es vielleicht auch nicht. Und dann merkst du, wenn sie in der Früh aufstehen, wo diese 20.000 Kilo hier draufdrücken, wo alles in dir schreit, ich brauche auch zu trinken, ich brauche Drogen, ich brauche, gehen sie in die Kapelle, auf einmal merkst du wieder, wie sie sich verändern. Wir gehen dann zum Frühstück und die ganze Spannung. Die ganze Aggression, die Traurigkeit, das wird besser. Na, und dann beginnt natürlich der Kampf des täglichen Lebens, wie bei Ihnen auch. Dann gibt es Auseinandersetzungen, dann streiten wir. Aber wir haben auch viel zu tun. Mutter Elvira hat gesagt, die größte Vorkehrung bist du. Kein Mensch würde uns Lebensmittel bringen, wenn wir den ganzen Tag vor dem Video sitzen. Na, die Menschen bringen uns etwas, weil sie sehen, wir geben unser Bestes. Wir haben einen Gemüsegarten, im Sommer müssen wir Gas geben, dass wir das Zeug einfrieren können, dass wir im Winter auch was haben. Und so lernen Menschen, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist wirklich heute ganz dringend notwendig. In der Schule würde ich ein Fach einführen. Das Fach würde ich nennen Hausverstand. Denn er ist leider verloren gegangen. Wirklich. Ich habe junge Leute, die keine Ahnung haben, wie man plant, wie man, wenn die reinkommen im Kuhstall, Mama, mir fährt der Kater, fährt das der Mutter. Wie viel Mist macht die Kuh, sag ich, ja, die ist auch nicht Liter und da steht auch nicht Liter drauf, sondern das ist eine Kuh, da musst du arbeiten, die Mist drauf, da musst du was tun. Aber du kannst es den jungen Menschen nicht üblich nehmen. Der wächst in unserem Land auf, geht in den Supermarkt, 20.000 Produkte jeden Tag, 24 Stunden, fast immer für dich da. Dieses Bitte sagen, Danke sagen, da bin ich bei der Dankbarkeit. Nur wo früher war das einfach anders. Ich habe noch gesehen, wie der Papa geweint hat, wenn er gut tot war, weil das war fast das Jahrhundert. Das war die ganze Existenz. Aber ich kann den jungen Menschen heute das nicht vorwerfen. Und da habe ich viel dazulernen dürfen in den letzten Jahren. Denn manchmal fällt mir das rein, ja, wir früher. Ich habe auch einen Beruf gelernt und ich habe immer gearbeitet und meine hinigen Autos habe ich auch immer selber bezahlt. Denn es hatte ja keiner sonst Geld. Ich musste das dazu tun. Aber mit dem hilfst du einem Menschen heute. Du musst mit ihm sein, so wie er heute ist, in deine Finsternis hineinsteigen und dann mit ihm gemeinsam diesen Weg versuchen zu gehen. Und das ist sehr, sehr schwierig, aber schön für das Leben. Wer ein Menschenleben rettet, rettet ein Leben. Ein Mensch, der traurig ist, wieder zum Lächeln zu bringen. Ein Mensch, der mit der Faust in die Wand schlägt und sich alle Knochen bricht, wieder einen Frieden zu schenken. Ein Mensch, wie es heute ist, bei Burschen und Mädchen, die sich schneiden, richten. Ich habe mich gefragt, warum machen die das? Zu mir hat jetzt einer gesagt, ich habe nichts gespürt. Keine Freude, keine Traurigkeit, nichts Gutes, nichts Böses. Ich habe nichts gespürt in meiner Existenz. Und das war das Einzige, wenn ich mich aufschneide, der Schmerz und das Blut rauskommt, das Einzige, wo ich merke, es gibt so etwas im Leben. Weil man einfach durch das Ganze, was uns auch angeboten wird, kann es passieren, dass diese Dankbarkeit, wenn man das nicht von klein auf lernt, dass es verloren geht. Und dann fängt man zu fordern an. Bin ich der, der viel in den Medien ist, aber ich habe so das Gefühl, dass das heute sehr üblich ist. Fordern, wie brauchen wir? Und dann macht man es wie viele Eltern, man stopft das aus mit der Brieftasche, man stopft das aus, man ist nicht bereit, das Opfer zu bringen, das Kreuz anzunehmen. Wir wollen das alle vermeiden. Es wäre auch nicht modern in der Politik zu sagen, wir sind eine Rolle, aber im oberen Grad, die immer noch aufbrechen und wieder lernen zu kämpfen, das könnten wir. Und wissen Sie, was dann passiert? Die jungen Menschen blühen auf. Wenn ich sehe, unsere zwei Stahlburschen, das war eine Tragödie, denen zu zeigen, wie man führen will. Aber wenn ich jetzt runterkomme, um 4:30 wo ich da früh und sehe, jetzt war es nur, ich habe keine Hände mehr. Das ist unglaublich. Oder gestern haben sie Kekse gebacken und probiert, man biegt da oben, man gerostet das Holz rein. Natürlich muss aufpassen, das kann so passieren, das Haus abbrennen. Die Dinge sind nicht so logisch. Beim Frühstück, wenn man Holz hat, dann muss auf der 4 Stunden leben sein und dann kommt er mit solchen großen Holzscheitern und will das Feuer machen. Da genau, probieren wir es mit ein paar kleineren, damit es ein bisschen anbrennt. Aber wen wir es dann machen? Oder wir stellen einen Burschen in die Küche, der muss der Virat uns vertraut, der hat gesagt, nicht die Medikamente, nicht die Therapie, nicht die Familie, du kannst dein Leben ändern. Und das immer wieder bei diesem Vertrauen, trotz des Elends, trotz des Versagens, ich muss ihm vertrauen. Du kannst es. Das kostet dich natürlich. Weil du bist ängstlich und du sagst, na, wie viele Eltern machen das? Na, lass es, mach nicht. Wie viele Mamas sind so Helikoptermama, würde man sagen, in der Psychologie, die da herumschwirren und das machen. Ich wundere mich auch, was da muss ich gleich machen. Wir haben einen Sportplatz, der ist 2 Kilometer weit weg. Und die kleinen Kinder steigen ins Auto von der Mama, da steigen sie wieder aus und wenn das Fußballspiel nicht vorbei, Mama, wo bin ich mit? Gott sei Dank habe ich nicht viele Haare, also ich will sich so aufstellen. Ich habe keine Umwege, wenn er 2 Kilometer. Wenn ich sehe, die Kinder auf der Haltestelle eingepackt sind, dann würden sie am Mount Everest klettern, weil es dann wohl vor Grad voll ist. Ah, Mami, ich habe den ganzen Tag im Eis draußen gearbeitet und in der Schneehöhle und das auch nicht so. Die jungen Menschen können das. Wenn ich mit den Burschen im Wald bin und du mit der Hand sehe, im Spalt, das ist ein Erlebnis. Das, natürlich, im Gedanken habe ich unsere Motorsäge zu Hause. Das hätte ich wahrscheinlich in 2 Stunden genauso gemacht wie mit 7 Leuten in 3 Tagen. Aber was würde es sein? Die Arbeit wäre getan, so wie unsere modernen Welt das macht. Zweckmäßig wäre es sinnvoll überhaupt. Und ich glaube, die Evidenz sehr viel Zweckmäßiges zu tun, aber wenig sinnvolles. Und da freue ich mich, einer Motivierer begegnet zu sein, die mir gezeigt hat und die uns allen zeigt, auf ihre Art, durch dieses einfache Leben, ein sinnvolles Leben zu haben. Ein auf Gott ausgerichtet, ein Leben, das aus der Liebe heraus ist. Was natürlich immer wieder mit Rückschlägen, Unfällen, immer wieder mit Schwierigkeiten zu tun hat. Kein Christ ist vielleicht ein bisschen brutal ausgedrückt, aber man kann es leider nicht schaffen. Man braucht Menschen an einer Seite. Und das Schöne bei uns ist, da ist keiner, der das irgendwie studiert hat, ohne das jetzt wirklich zu verurteilen, die bemühen sich ja auch, ich habe gute Freunde, die uns helfen dabei in der Vorbereitung. Viele Psychiater, Ärzte, die sich bemühen, weil es ist oft notwendig, das Ganze langsam herunter zu dosieren. Und trotzdem, das Schöne in Sinatra ist das persönliche Leben. Du brauchst keine Videokamera, die das überwacht, weil der andere ist auch so schlau wie du. Und das ist auch das Unbequeme. Sinatra ist sehr unbequem. Ich würde sagen, Christsein ist sehr unbequem. Aber sinnvoll bis zum Maximum. Ein bequemes Leben ist momentan. Aber Aber wie lange dauert es da? Wie lange dauert es da im Divan? Wie lange dauert es da, wenn die Jugendlichen im Internet sitzen zu Hause? Es wird immer, immer schwerer und mühsamer. Und bei uns ist eben dieser Weg ein sehr radikal, das darf ich nicht falsch verstehen, von der Wurzel her, radici da mit dahin. Ein sehr konkreter Weg. Da geht es nicht um Heroin, da geht es nicht um Alkohol, da geht es nicht um Internetsucht, da geht es um dieses Herz. Dieses Herz, das schlägt, ist durch den Fleisch aufgetreten. Und so ein Herz kann nur einer wieder heilen. Das ist Jesus Christus und das musst du unterwegs. Aber natürlich müssen wir in der heutigen Zeit die Geweisheit des Heiligen Geistes auch haben, um diesen Menschen in jeder Periode des Lebens zu helfen. Denn Jesus liebt die Gegenwart, so wie sie heute ist. Wir vielleicht nicht. Er liebt sie. Und wir sind herausgefordert, in dieser Liebe und aus dieser Liebe heraus zu agieren. Und da bin ich dankbar, dass ich solche Menschen an meiner Seite hatte. Und heute versuche ich auch Menschen zu begleiten. Und ich merke, dass dann ich die Bursche begleiten kann. Vielleicht wissen sie es ihn schon. Aber es sind die Bursche, die mir helfen. Damit ich auf der Höhe bleibe, damit ich frisch bleibe. Es ist einfach dieses gegenseitige sich vorwärts bringen. Und das ist fantastisch. Und der Jeder wusste das. Von Anfang an hat sie geteilt. Von Anfang an hat sie erzählt. Und wir machen das ja auch in unseren Gesprächsrunden, wo die Burschen auch ihr Leben erzählen. Und so weiter. Kannst du allein das nicht schaffen. Denn dieser Druck. Und der Teufel agiert genau so, deswegen habe ich kein Einzelzimmer, es sind 7 Leute im Zimmer. Denn der Teufel ist am schlauesten, wenn du allein bist. Dann bist du am schwächsten, dann bist du freiwillig. Weil du einfach keinen Halt hast, keinen Schutz hast. Du brauchst Menschen, die an deiner Seite stehen und die dich korrigieren. Ich denke an meine Schwester. Die war unbequem bis zum Maximum, aber sie hat mein Leben gerettet. Und wenn sie raus war und ich habe sie wieder mal rausgeschmissen, dann bin ich am Divan gehen und habe geweint. Weil ich wusste, die hat ja recht. Ich glaube auch die vielen Jugendlichen, die in der Stadt herumlungern und vielleicht irgendwie nicht weiterkommen, sie wissen ja, dass das nicht das Leben ist. Aber sie brauchen Menschen, die sie begleiten. Und das ist meine Abschlussbitte an Sie alle. Wir brauchen Brückenbauer. Wir haben da, glaube ich, eine ganz gute Gemeinschaft, nicht für alle, aber für viele Menschen. Und wir haben tausende und abertausende Menschen, die im Leben nicht klarkommen, die in Krisen stecken. Inzwischen kommen ja auch viele zu uns, die nie Drogen genommen haben, die einfach im Leben nicht mehr klarkommen. Und Szenario ist so etwas wie eine Lebensschule, wo du als Ganzes leben kannst. Und diese Menschen würden wir gerne begleiten. Und da brauchen wir aber Menschen, die das vermitteln. Jeder von Ihnen kennt vielleicht einen Nichten, Neffen, Bekannten, Verwandten oder wird irgendwann mit jemandem zu tun haben. Da kann man sich erinnern. Die meisten kommen genau so durch ein Zeugnis in der Schule, wo der Kleine hört und sein Bruder zu Hause liegt mit Heroin im Zimmer. Der dann sagt, die Mama, ich wollte eigentlich in der Schule, da waren zwei Burschen, die haben da geredet. Vielleicht wäre das was für unseren Bruder. Und so kommen die Menschen zu uns. Kommen nicht zu uns, über welche Werbestrategien haben wir auch. Das Geld nicht, wollen wir auch nicht. Wir wollen auch nie eine neue Verlangen von den Menschen, die zu uns kommen. Denn zu 90% ist es ja das Geld, das die Menschen umbringt. Und wir wollen nicht mehr aus Geld heraus agieren. Natürlich braucht man es zum Leben. Gott sei Dank haben wir Menschen, die uns was spenden. Sonst hätte ich kein Auto, keine Versicherung zahlen und was auch immer. Aber wir bleiben bei dieser Treue. Grunddinge, Essen, Hygiene, Anziehen, kaufen wir nicht, auch wenn das Geld da wäre. Und das schützt uns, nicht überheblich zu werden, sondern auch, weil sie sagt, das Leben ist das Wichtigste. Und dann kommt auch alles andere. Das ist so untereinblick. Man könnte reden bis morgen in der Früh, wenn ich nur ans Haus bauen denke, das ganze Haus gebaut haben, das bekommen mit 600 Euro überspenden Post. Meine eigene Familie sagt, jetzt ist das durchgedreht. Kein Finanzierungskonzept, du kriegst mit 600 Euro ein Stück vom Bauplan, ich leide den irgendetwas. Das Haus steht heute. 300 Quadratmeter, 3 Stockwerke, 30 Leute leben dort, viele Familien kommen zu uns, tausende Menschen können die Zeugnisse hören von den Burschen. Ist nicht die Hauptaufgabe, aber gehört auch dazu. Und wenn wir von Anfang an nach den Burschen immer wieder rausgeschrieben, dann erzählt das, was Jesus in deinem Leben macht. Erzählt den Menschen, sagt den Menschen. Manchmal ist es nicht einfach für einen Mann in die Schule zu gehen und vor 200 Schülern da vorne zu stehen. Und trotzdem merke ich dann diese innerliche Kraft, indem sie von Jesus reden, indem sie dazu stehen. Sagen, ich war traurig, ich war tot, aber das Gebet hat mir wieder geholfen. Und dann merkst du, dass einmal ruhig wird. Weil auf einmal die Lehrer wundern sich dann noch so nicht, was haben die uns gesagt? Weil einfach das Zeugnis, das Persönliche, das Schönste ist, was wir geben können. Und ich glaube, die Zeit, wo wir intellektuell gewinnen können oder Menschen begeistern können, ich glaube, es ist eine Zeit des Zeugnisses. Es ist eine Zeit vom wirklichen Leben. Und wie kann ich das Leben weitergehen? Heute darf ich auch nicht sprechen. Aber das, was ich sehe, ist mein persönliches Leben. Die Bursche, die sehen, tut der Georg Teller waschen, ist er hilfsbereit, ist er geduldig, ist er barmherzig. Es steht und fällt mein Lieblingsgebet, mit dem wir dich abschließen. Fiche di Percorso, mach eine bessere Welt. Auch schon terminiert. Das ist der Einzige, den ich machen kann. Und ich denke dazu meine Träume, wenn das jeder Mensch für sich so denken würde, dann könnten wir eigentlich ganz schnell Großes erreichen. Aber solange wir gefangen sind, die anderen suchen und das Kehrer und man wird, bei uns in der Kugel Welt gibt es einen Volkssport, das wird es in Bern geben, glaube ich. Das heißt Weitausrichten. Außer bei der Tierfilm, husch, der mit dem und dem. Und das ist halt manchmal dann nicht so überzeugend, ne? Wenn man dann das Feuer, das in uns ist, das Jesus in uns haben möchte, nicht so brennen kann. Ne? Immer wieder schwierig. Immer wieder eine Herausforderung, aber das Schönste, was es gibt, einen Sinn zu finden im Leben. Und da merke ich unsere Burschen, dass das in Schnaufe ganz gut funktioniert. Ich habe gestern Familientag gehabt, den ehemaligen, die haben ihre Kinder, gerade beim Lehrfahren hatten keinen Anrufen. Der ist vor einem Jahr ausgetreten mit seiner Frau, hat eine kleine Tochter, jetzt sind sie über Weihnachten in Amerika, da sind Amerikanerin. Man denkt, das gibt ja nicht, der war vor 5 Jahren bei mir bei den Vorgesprächen in Wien, kam direkt vom Karlsplatz, der Stoff und wer winzüchtig, heute ein Familienvater, der sein Leben wieder hängen kann. Da kann ich nur sagen, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke, denn er wirkt heute genauso. Wenn wir unser Herz öffnen, diese Klinke aufmachen, dann passiert so, so viel Großes. Und das ist die wirkliche Dankbarkeit. Das ist nicht etwas Oberflächliches, sondern das ist der tiefste Sinn des Lebens. Dankbar zu sein, dass ich bin. Und wie groß das Leben ist, ich glaube, das können wir nur ahnen. Wie groß es sein wird, wenn wir Gott herabbrechen wollen auf ein menschliches Denken, dann entstehen wir. Dann entstehen wir. Er ist einfach Gott. Lass mich einfach Gott sein. Und der ist der Allmächtige, der Große. Und das kratzt an uns, weil der Stolz auf da ist. Wir wollen kapieren, verstehen, herausholen. Wie kam, warum, das so. Ich habe immer wieder gemerkt, dass das mir weiterhilft im Leben, sich das Vertrauen. Und das bitte ich auch den Burschen, der jeden vorgestellt. Hab Vertrauen und das wird gut. Und ich denke, wir sind gut dran, in der heutigen Zeit dieses Vertrauen zu haben und zu sagen, das wird gut. Auch mit den vielen Problemen. Grazie, ein herzliches Vergesskopf, ein sehr guter Zuhörer.
War ganz schön.
Wollen wir die
Nein, jetzt hätte
noch niemand vom Sessel gefahren, Gott sei Dank.
Also, ich hätte Ihnen noch stundenlang zuhören können. Voll Demut eigentlich für das, was die geschaffen haben, was sie noch immer schaffen, mit dieser tiefsten Überzeugung.
Man muss nichts erfinden.
Großartig, wirklich. Aber für mich eigentlich so eine Bestätigung. Sie haben ja ihre eigene Therapieform, die eigentlich durch Beten und Glauben gehalten ist. Und das, glaube ich, ist viel zu wenig bekannt, dass man diesen Menschen, die wirklich in diesen größten Nöten sind, eigentlich helfen könnte.
Und wie gern Sie das tun? Sie müssen zu uns in die Kapelle kommen um 2 Uhr in der Nacht. 2 Uhr in der Nacht knien die Jungs, weinen. Weil die Mutter hat gesagt, steh auf. Und die stehen auf. Das machen nicht einmal die Mönche oft. Und sie gehen in die Kapelle. Und der eine zwickt den anderen beim Bett. So, okay, gehen wir beten. Mhm. Und dann merkst du, wie sie wirklich merken, du, ich habe schon jahrelang meinen Vater nicht mehr in die Augen schauen können. Wenn er jetzt kommt am Samstag, dann will ich es tun. Dann will ich endlich einmal in die Augen schauen und sagen, Papa, tut mir leid, ich habe dir so viel Sorgen gemacht. Und da sieht man, wie das Gebet in den Menschen die Sehnsucht auch drinnen ist.
Und aber es braucht eben so Menschen wie Sie und die Schwester Elvira, die das entfachen, begleiten. Und so wie Sie selber gesagt haben, auch selbst für einen eine Herausforderung ist eine große. Aber die Kraft hat man dann. Vielen Dank.
Gerne.
Ich habe eine persönliche Frage. Sie haben von Vorgesprächen immer gesprochen. Wie läuft es organisatorisch ab? Mhm. Vorgespräche am Hauptbahnhof, habe ich das richtig verstanden?
Das ist eine schöne Frage, richtig. Ja, ja, die, am Hauptbahnhof sind wir meistens ich, aber auch sonst meine Burschen, 2 oder 3, wo Menschen hinkommen können. Jetzt immer, nicht immer nur die Jugendlichen, Selbstgesüchtigen und auch Erwachsene, sondern auch vielleicht Angehörige. Denn es ist oft notwendig, Monate oder Jahre lang auf die Familie vorzubereiten. Wie gehe ich um mit der Situation? Den Eltern zu zeigen, mitzusterben, ist die schlechteste Version. In der Krise zusammenzuhalten, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Und die Vorgespräche sind von 9 bis 12. Ich habe auch deswegen die Zeitung mitgenommen, also kleine Kärtchen. Da kann man nachschauen auf der Internetseite,
kann man auch ein bisschen reinschauen, wenn Sie möchten, wie wir leben. Es sind Fotos drin von diesem einfachen Leben. Aber das ist ganz wichtig, Menschen dorthin zu bringen zum Vorgespräch. Und das ist wirklich, das ist harte Arbeit. Denn meine Schwester, wie sie es geschafft hat, mich damals, war sie in Eisenstadt, mich dahin zu bringen, ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Aber sie hat es geschafft. Irgendwo bin ich vielleicht mit 2 Promille dorthin gekommen und dann sehe ich dort 2 Burschen, das war unglaublich. Und es war auch unglaublich, in die Gemeinschaft da reinzutreten. Ich bin da reingekommen mit viel Angst, Unsicherheit, was wird sein. Und wissen Sie, was passiert ist? Ich habe mich das erste Mal frei gefühlt. Ich habe mir gedacht, jetzt bin ich an einem Platz, da kann ich der sein, der ich bin, ein Mensch, der Hilfe braucht. Und das konnte ich früher nicht mehr eingestehen. Und das ist sehr befreiend auch für die jungen Menschen, wenn sie daherkommen und können sagen, boah, muss ich mal weinen, weil sie kommen und sagen, ich bin endlich da. Und Mutter Vera hat immer gesagt, ich habe schon auf dich gewartet, wo warst du? Und ich glaube, das waren die Jahre, wo sie gebetet hat, gelitten hat, geweint hat, wo sie die Menschen schon im Herzen getragen hat. Und das sehe ich auch als schöne Aufgabe für uns alle. Die Mutter Gottes immer wieder zu bitten, schick uns die Menschen, die wir brauchen. Aber auf praktische zurückzukommen, es ist manchmal wirklich harte Arbeit, die Vorbereitung in der Familie, diesen Weg auch anzunehmen. Glaube, Kirche steht oft nicht hoch im Kurs. Deswegen lade ich die Leute ein, fahrt hin, vielleicht gar nicht nur nach Wien zum Vorgespräch. Wenn Sie jemanden kennen, sagen Sie, fahren nach Kerntraumheit, besucht die Gemeinschaft einfach. Denn die Gemeinschaft selbst spricht. Bei uns war vor ganz vielen Jahren einmal der Herr Kardinal und wir haben Lieder gesungen. Benvenuto, benvenuto. Und der Kardinal sagt, ja, es ist eh schön, wenn ich die Pfarrer begrüße, aber wo sind die Süchtigen? Das ist dann mir. Weil er überrascht war, dass er Menschen dort vorfindet, die alles andere ausschauen, als wären sie Drogensüchtige. Und deswegen kann ich Sie auch persönlich einladen, kommen Sie gerne mal zu uns, machen Sie einen Ausflug ins Burgenland und vielleicht jemanden mitbringen, wo Sie wissen, da gibt es Probleme in der Familie. Das spricht am allerbesten. Aber ich sage, man kann auch in Wien am Hauptbahnhof kommen.
Das sagt, Sie reden immer meine Burschen. Das sagt mir die Mädchen aus.
Ja, da muss ich mich entschuldigen. Da bin ich eingefärbt, weil unser Haus ein Männerhaus ist. Tut mir leid. Das passiert mir leider immer wieder, aber das Gleiche gibt es natürlich für Mädchen. In Österreich nicht, aber die Leute, also die Mädels oder jungen Frauen oder Frauen werden vorbereitet, auch bei uns. Dann stelle ich meist die Brücke her zu den Mädchen in Italien, Kroatien oder so, in Frankreich, je nachdem, wo wir dann einen Platz haben, wo die Mädchen dann hinkommen. Wir haben einige, fast mehr Mädchen als Burschen im Cenakel aus Österreich. Die kommen genauso zu den Vorgesprächen, dann laden wir die Familien ein, mal eine Probezeit zu machen, die machen halt dann die 1000 Kilometer nach Italien und leben 3-4 Tage mit, damit das Mädel auch einmal sieht, ob sie das möchte und wie. Das ist ja auch, ich habe keinen Zaun, wir sperren auch die Leute nicht, das muss schon einer wollen. Es ist schon eine Herausforderung, auf diesen Weg zu gehen. Ora et labora, also große, wir wissen, es führt zu Heilung, aber die Leute auch davon überzeugen, dass es auch gut ist, dich darauf einzulassen. Und ich sage immer, komm und sieh, probier's. Und spannenderweise, wenn die Leute mal da sind, dann überzeugt sie diese Freundlichkeit der Menschen, wo sie sagen, du, das möchte ich eigentlich ja auch erreichen. Einfach einmal ein einfach glücklicher Mensch zu sein. Und das kann ich Sie nur einladen, das auch so weiterzugeben. Das ist die beste Möglichkeit, Menschen zu helfen.
Und warum gibt es in Österreich keine für Mädchen, keine?
Naja, es ist alles Vorsehung. Wenn irgendwann jemand kommt und hat ein Haus übrig für uns mit einem Grundstück und es kommen auch so viele Mädchen, wo eine sagt, ich möchte das in die Hand nehmen. Ich habe mich immer beklagt bei Mama Elvira, sagt, es gibt kein Buch in Deutsch, keine Zeitung, es gibt kein Haus, es gibt keine Musicals. Und sie hat mir angeschaut, prego, bitte. Wenn du willst, dass sich was verändert, dann musst du es machen. Ja, und das ist bei uns auch so. Wenn sich irgendwann ein Mädel von den österreichischen Mädels herauskristallisieren wird, die das spürt auch im Herzen, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte was aufbauen, dann können wir auch die Häuser zu kriegen, ist gar nicht so schwierig. Mhm. Wir haben viele Projekte, wo Leute uns was anbieten. Vieles passt auch nicht, aber weil wir brauchen schon ein bisschen einen geschützten Bereich und so weiter, ist dann viel zu klären. Aber grundsätzlich müssen es die Menschen sein. Es nützt mir nichts, wenn ich ein tolles Haus aufbaue, ist oft die Gefahr auch in der Kirche gewesen, tolle Strukturen zu schaffen und keine Menschen drinnen zu haben. Es ist besser, wir haben kleine Strukturen und es explodiert auch wie bei uns in Kleinfrauenheit auf 100 Quadratmeter, 40 Männer. Das war zart. Die Stockbetten sind so nebeneinander gestanden, da waren bis ausgegrabt, am nächsten eine. An einem Waschbecken, weil wir tun nur 2-mal die Woche duschen, eine Ganzkörperwäsche zu vollziehen, innerhalb von 30 Minuten mit 10 Leuten im Zimmer. Aber es hat funktioniert und ich habe manchmal sogar Sehnsucht nach dieser Zeit. Und diese einfache Lebensart haben wir aber treu gemacht. Wir tun die Wäsche auch mit der Hand waschen. Unsere Männer stehen, hinten steht die Waschmaschine und dann haben wir 4 Waschbecken mit Waschrumpeln und die Burschen tun Socken waschen, Unterwäsche waschen. Warum? Weil wir sagen, das ist so heilsam. Einfach zu erkennen, den Wert zu erkennen. Die Wäsche mit der Waschmaschine waschen wir die Handtücher und die Bettwäsche. Aber deine persönliche, dann hast du in deinem Gedanken, wie oft heute Mama es hinkaut, nicht einmal die Unterhose bis ins Badezimmer gebracht, und das kommt dann alles so schön hoch, und das ist so heilsam, all diese Dinge, ne? Dankbar zu sein für ein Stück Brot, wie ich sagte. Bene.
Wie lange bleiben im Durchschnitt Ihre Burschen bei Ihnen?
Die Burschen und Mädchen, jetzt muss ich meinen Horizont erweitern, die Mädels und die Burschen, also die Menschen in der Gemeinschaft bleiben, solange sie möchten, es ist frei. Nur die Erfahrung zeigt uns, es ist ein jahrelanger Weg notwendig. Und das Vertrauen aufzubringen, es genügt nicht mit einer 2-Monate-Therapie.
Nein, das ist klar, aber wie viele Jahre?
Naja, wir gehen davon aus, 3 Jahre ist eine gute Zeit. Früher hat man gesagt, eine Lehrzeit. Ne? Und 3 Jahre, ich bin ein Tischler, nach 3 Jahren Lehrzeit hast du nicht viel gelernt. Und hier geht es auch ums gesamte Leben. Also wenn man es dann so sieht, dann ist eh nicht viel. Aber natürlich, die Leute am Anfang sind ein bisschen erschrocken, wenn es heißt 3 Jahre oder mehr.
Und Sie haben gesagt, Sie kaufen also nichts ein, naja, gewisse Mengen Geld brauchen Sie nicht. Aber wenn einer 3 Jahre bei Ihnen ist, wer kümmert sich um Krankenkasse? Ja. Wer kümmert sich darum, dass er nicht unter Umständen nach dem Pensions- oder dem AMS-System oder was auch immer? Ja. Das sind ja alles Dinge, wenn der ein normales Leben wieder führen will, ja, und es fehlen ihm 3 Jahre und er verzichtet auf alle, ja, diese Dinge, kann das von
uns
nach hinten losgehen?
Das kann nach hinten losgehen, nur die Frage, für einen, der an Drogen stirbt, stellt sich nicht. Einen toten Menschen brauchen Sie sich nicht sorgen um Arbeitsversicherung und Pensionsversicherung. Unser Ziel, ich weiß, was Sie meinen, unser Ziel ist, Menschen, die tot sind, wieder zum Leben zu führen. Ja. Und wenn du in Genakolo bist, die 3 Jahre oder was auch immer, die dienen dazu, dass du wieder lebendig wirst. Dann kannst du auch deine Arbeit, deine Zukunft gestalten. Natürlich, in diesen Jahren fällst du aus dem System raus. Und das finde ich, die Krankenversicherung, wenn es Eltern gibt, die das Geld haben, machen die das, gibt es eine Selbstversicherung. Meine Familie hat Pech, meine 7 Geschwister, zum Glück sind es zu 7, die zahlen schon seit 23 Jahren, sind 130 Euro im Monat, sie machen das sehr gerne, weil sie sehr gerne unterstützend wirken.
Ja, aber ist das nicht irgendwo verantwortungslos? Weil es können Operationen kommen, es können...
Er ist ja versichert, sage ich mal, krankversichert ist er.
Jeder?
Ja.
Aha.
Jeder hat eine Ecke, die Versicherung zahlen die Eltern. Genau. Und eben gerade deswegen. Ich habe gerade einen gehabt mit Kreuzbandriss beim Fußballspielen. Also ja, das muss abgesichert sein. Genau. Krankenversicherung schon, aber Pensionsversicherung läuft nicht weiter, weil sozialversichert sind wir nicht. Mhm. Ich übrigens seit 30 Jahren, oder 25 Jahren nicht.
Nicht?
Jetzt die Frage, ne? Meine Freunde provozieren mich immer und sagen mir, Georg, wer zahlt deine Pension? Und ich schaue sie mitleidig an und sage, wer zahlt deine? Ich vertraue auf Gott, was soll ich machen? Ich habe mich für den Weg entschieden, den Weg mit Gott zu gehen. Ob, wie es dann sein wird, wenn ich alt bin, wer sich um mich kümmert, ich weiß es nicht. Ich muss auf Gott vertrauen. Wir haben viele Häuser, wo wir auch alte Menschen versorgen, die Eltern, unsere Priester und so weiter. Wir versuchen halt, das Ganze irgendwie vorwärts zu bringen. Mhm. Aber diese Garantie oder diese Sicherheit des Finanzsystems, das ja in Wirklichkeit eh keine ist, weil meistens ist es oft dieses Übersoziale, das die Menschen passiv macht. Ich bin nicht der Meinung, dass es gut ist, zu viel zu geben. Ich denke immer, Hilfe, egal vom Staat, von der Kirche, von jedem, kann immer nur Hilfe sein zur Selbsthilfe. Ob das ein Flüchtling ist, ein Drogensüchtiger, die Hilfe kann nur immer sein, ein Mensch kann nur so weit helfen, bis er dann selbstständig wieder arbeitet. Wenn ich aber, wie ich gesagt habe, 30-jährige in Pension gehe, weil das der Sozialstaat erlaubt, weil der geht sie mal zum Psychiater und sagt, ich will immer leben, bin antriebslos, ich habe meine Probleme und so weiter. Und irgendwann, weil er schon den 700. Versuch startet in einer Firma, nie wo unterkommt, irgendwann sagen die, ja, bitte, dann kriegst du immer Pension. Na, ist natürlich nicht immer möglich. Ich habe es erlebt bei einem Fall, deswegen erzähle ich. Nur was der unterschätzt hat, er wollte dann zu uns kommen, dass er dann wirklich krank wurde. Er hat diese Show so gut gespielt, und das ist so gut, weil die kennen ja die Symptome von den verschiedenen, wie ich sprechen muss beim Arzt. Meine Burschen, ich habe Burschen bei uns, die haben alle Diagnosen dieser Welt. Und dann sagt er nach einem halben Jahr bei mir, sagt er, du Gerd, das habe ich alles erfunden. Ich wollte nicht in die Schule gehen, ich wollte zu Hause bleiben. Ich habe genau gewusst, wenn ich sage, ich bin müde, jetzt bei Covid, fragen Sie mal die Eltern. Und der Bub sagt in der Früh, Mama, ich bin mir, ich glaube, das sind die Lang-Covid-Symptome. Wer kann es entscheiden? Ist es das oder ist es nicht? Der ist schlau. Deswegen ist es so wichtig, mündige Erwachsene zu haben und dazu checken. Kann einer haben, die Krankheit, aber es kann auch einer sein, der mitfährt. Und das ist schwierig, das zu erkennen. Aber wie gesagt, unsere Aufgabe ist es jetzt nicht, eigentlich sozial zu agieren oder auch Ausbildung zu machen. Wir versuchen, Menschen lebensfähig zu machen. Das ist das Fundament. Dass man eigentlich in der Familie schaffen sollte oder in der Gesellschaft mit Schulen und so weiter, was aber nicht immer funktioniert, weil halt dann Leute abdriften. Wir nehmen diese Leute und sagen, du kannst es trotzdem schaffen. Du bist vielleicht 3 Jahre nicht pensionsversichert. Die Jungs, wie ich gerade erzählt habe, der Rainer und der mich heute angerufen hat, die wären nie mehr ins Arbeitssystem gekommen. In Wirklichkeit sind wir ein riesen Vorteil für den Staat. Wir sparen Millionen. Weil die Leute, die nach 2, 3, 4, 5 Jahren gehen ja wieder und zahlen Sozialversicherung, gehen ja wieder arbeiten. Manche haben sogar Firmen gegründet. Die hätten keine Zukunft mehr. Aber natürlich, da haben sie recht, in dieser Zeit fallen sie raus aus dem System. Krankenversichert sind sie aber schon. Und wenn eine Familie arm ist, und solche habe ich auch, aus verschiedenen Motiven oder keine Familie da ist, dann haben wir Gott sei Dank viele Giannacolo-Freunde, es gibt ja auch ein Spendenkonto, wo Menschen spenden und dann versichern wir die Leute, Krankenversicherung, ja, Pensionen. Das machen wir dann schon. Ich habe Leute in Brasilien, in Afrika, die in der Mission sind, wo die Gemeinschaft Giannacolo die Leute versichert.
Welche Rolle spielt das Italienische?
Naja, die Mama wir ist Italienerin. Und das sind dann aus der ganzen Welt die Leute kommen und das hat sich dann eingebürgert, unsere Umgangssprache in allen Häusern fast das Italienisch.
Also auch hier in Österreich spricht
ja
Italienisch.
Spannend. Okay. Ja. Der Pole spricht mit Österreicher, der Deutsche mit den Slowaken und alle sprechen Italienisch. Das muss man sich schaffen. Und das ist eine schöne Nebenerscheinung. Sie glauben das nicht, ich habe es da neu aufgenommen. In 2, 3 Monaten reden Sie die Sprache. Das lernst du in keiner Schule. Mhm. Weil der hört ja nichts anderes den ganzen Tag. Und dann machen wir das so mit Herausforderungen. Wir sagen, du musst 2 Sätze auswendig lernen den ganzen Tag. Und am Abend beim Abendessen, wo es am Tisch aufstellt, der Schwitzer vor allem sich hinstellt, denn die Droge, der Alkohol, das ist kein Selbstvertrauen. Die Kleinste, wenn ich so reden hätte müssen wie heute, hätte ich müssen wahrscheinlich 2 Liter Wein trinken oder 20 Bacardi Cola. Ich hab Angst gehabt, mich irgendwo vor Menschen in die Augen zu schauen. Das nimmt ja alles, die Droge und der Alkohol. Und wir trainieren das. Wir gehen dann hin oder 5 Wörter am Anfang. Sagen wir 5 Wörter, dann sagst du eben Tavolo, Tisch, Sedia, Sessel. Dann musst du die 5 Wörter vortragen. Und die haben sofort ein Erfolgserlebnis, das sagt man so. Wenn die nach 3, 4 Monaten kommt die Mama auf Besuch und dann parliamo tutti italiano und dann freut er sich, er hat eine Sprache dazu gehört. Also du wirst ein neuer Mensch und lernst noch eine Sprache dazu. Das ist eine, wir haben auch eine nette Lehrerin, die ist inzwischen in Pension, die macht das, die kommt einmal in der Woche, damit man auch ein bisschen Grammatik lernen, die ist wirklich großartig, seit 10 Jahren kommt die. Und die kommt am Dienstagvormittag 2 Stunden und dann können wir auch ein bisschen vernünftig was lernen. Und solche Leute haben wir viele. Eine Frau haben wir, die tut töpfern mit den Burschen. Und so ist eben, das ist auch alles Vorsehung. Menschen, ich träume davon, dass wir viele ältere Menschen finden, die vielleicht in Pension sind, die ich was sind, Maurer sind, Elektriker, was auch immer, und vielleicht zu uns kommen und das vermitteln. Wie wir das Haus gebaut haben, haben wir 2 Zimmer gehabt, 2 Maurer, 2 Tischler. Jetzt habe ich 30 Leute, 32 Leute und kein einziger hat einen Lehrberuf gelernt. Es wird immer schwieriger. Und ich denke, das wäre so eine schöne Brücke vom Altenheim zum Giannacolo, wo man vielleicht sagen kann, du, der hat so viele Fähigkeiten und vor allem Lebensweisheiten. Das ist ja viel wichtiger als die Ausbildung. Der das Leben kennt, der diese Dankbarkeit kennt, wie es wir noch gesehen haben, ein Kreuz machen, bevor man vom Brot abschneidet. Das probiere ich jetzt auch immer, denke eh nicht dran. Aber ich versuche das auch so zu machen, wie mein Opa früher. Mit dieser Andacht auch. Ne? Und das ist eben eine schöne Sache. Aber wie gesagt, wurscht um alles.
Ein Priester.
Auch nicht, das ist auch Vorsehung. Wir haben 4, 5 verschiedene Priester, ein Kapuziner, ein Palästantiner, die in Eisenstadt sind, die in der Neustadt sind und die 2, 3 Mal in der Woche zur Messe und zur Beichte kommen. Ja. Aber wir haben Giannacolo-Priester, 8 Priester haben wir im ganzen Giannacolo und 2 werden jetzt im März wieder geweiht. Also ein Pole und ein Kroate. Die sind aber schon 17 Jahre dabei, wie ich gesagt habe, das dauert ein bisschen Giannacolo.
Die finanzielle Unterstützung kriegen Sie nicht,
so
vom Staat
her, oder so? Nein. Nein, das sind wirklich großzügige Menschen. Da will ich jetzt nicht alles erzählen, weil da werden wir nicht fertig. Das ist so großartig, das Haus haben wir gebaut, das war ein einziges Wunder. Fenster, Ziel, Zement, ist ja nicht so, dass die Welt böse ist. Es kommt manchmal so rüber. Wie viele Firmen bin ich hingegangen? Ich habe fast nie ein Nein bekommen. Wenn du den Leuten erzählst, um was es geht, und der hat selber zwei erwachsene Söhne zu Hause, der weiß, wovon wir sprechen. Mhm. Fast immer. Also ich bin nur dreimal rausgeflogen, weil sie gesagt haben, aber ich bin da nicht so, ich halte es aus. Ich gehe halt hin, weil man denkt, der liebe Gott, der braucht ja auch jemanden, der das macht. Und dann gehe ich halt hin und sage zu der Firma da, ich brauche 20 Paletten Ziegen. Ich sage, du bist verrückt. Sage ich, ja. Und dann setzen wir uns einmal hin und ich versuche ihm das so zu erzählen wie Ihnen heute. Und irgendwann sagt er, 20 kann ich da nicht geben, aber 5. So bin ich auch nicht schlecht. Ich nehme die 5 dann vor allem. Ne?
Und
sie haben nur Drogensüchtige, oder? Nein, überhaupt nicht. In letzter Zeit hat sie sich sehr verwandelt. Jetzt ist diese Smartphone-Generation. Ganz traurig, also wirklich traurig. Ich habe zwei aus Deutschland jetzt, die waren die letzten 10 Jahre nur im Internet. Und die schauen mich an mit Tränen in den Augen und sagen, Georg, ich habe nie gelebt. Sag ich, erzähl mir was aus der Vergangenheit. Da ist nichts, ist nur ein Wappen. Virtuelles Leben ist kein Leben. Ich sage, jede Minute im Internet ist ein kleines Stück tot. Du lebst nicht. Das ist eine Riesenillusion. Und wie die traurig sind, und die brauchen wirklich Hilfe, also die brauchen wirklich diese Wärme der Freundschaft, damit die wieder anfangen zu leben. Weil die anderen erzählen dann aus der Vergangenheit, die hatten es. Es ist wirklich beinhart. Also wenn man, da sollten wir uns wirklich alle bemühen, dass wirklich man braucht es, und ich habe es auch selber, aber wirklich ganz, ganz wenig. Man fällt da immer wieder rein. Ich habe schon Zeiten gehabt, da habe ich sogar aufs Zimmer mitgenommen, das dämliche Handy. Das habe ich mir Gott sei Dank wieder abgewöhnt. Das ist einfach zu viel. Mit diesen Eindrücken schlafen gehen will ich nicht. So ist es. Na gut, danke schön. Ja? Ich habe die Leute schon, man muss das mit Arzt besprechen. Wenn man das Medikament absetzen kann, weil bei uns gibt es dann kein Medikament, weil wir das ja nicht dürfen, wir sind ja keine Therapiestation. Aber ich habe das gehabt, ich habe mich dann vorbereitet, ich war in der Langzeittherapie 3 Monate, dann hat man das Medikament langsam registriert und wir sind heute stabil. Also das glaube ich schon, dass es sowas, ich träume auch davon, dass es überhaupt ein Zentrum geben sollte in der Kirche, so eine Art, wo Menschen, es gibt ja viele ältere Leute, auch du bist 50 Jahre alt und hast eine depressive Phase, wo bist du hin? Wo man vielleicht auch beten kann, einen Rosenkranz am Messe und trotzdem auch vom Psychiater gut betreut wird. Also das würde ich mir schon lange wünschen.
Gut, vielen, vielen Dank nochmals.